ARD Sounds.
Nach außen hin mega der lockere Typ, tätowiert in der Techno-Szene so.
Das ist Anne. Sie ist Anfang 20 und sie erzählt von ihrem Ex-Freund.
Da hat er so rassistische Aussagen getroffen und so darüber gelacht. Wirklich die Klischees so, ja, die Ausländer nehmen uns die Jobs weg und die sind doch alles Messerstecher. Und ich konnte wirklich gar nicht fassen, was ich da höre.
Anne merkt aber bald, ihr Freund meint das ernst.
Er wollte quasi mich überzeugen, dass er doch richtig ist und auch er ist doch ein Guter und er will doch eigentlich nur, dass Leute in Deutschland sicher sind. Er will doch nur mich beschützen als Frau draußen nachts alleine. Was, wenn da ein Migrant kommt? So.
Beschützt hat er Anne aber ganz und gar nicht.
Für ihn war das ganz wichtig, dass ja Frauen quasi auch manchmal degradiert werden. Das fand er ganz toll, wenn er quasi der große, starke ist und die Frau ist klein und schwach. Und dann habe ich mir auch irgendwann selber die Schuld gegeben. Ich habe ja nicht richtig gesagt nein und ich habe ja nur weggeredet.
A good man isn't a useless man. A good man is one that is capable and strong and powerful, but knows how to control.
There are biological differences between men and women. Any attempt to enforce equality of outcome is unwarranted and ill-advised as a consequence.
Women do not have an obligation to die in war that men do, but women can vote. Promoting these wars, that's fucked up.
Women are stupid. Let's be honest about this.
I think that there is a strange cosmic justice in the universe, and all of the people who suck are trapped because they suck. And the people who escape, escaped because they don't suck.
Was ist mit jungen Männern los? Diese Frage stelle ich mir, wenn ich mir Reels zu Fitnessübungen anschaue. Und plötzlich lande ich bei aufgepumpten Typen, die mir erklären, was Frauen wirklich wollen und dass die Medien lügen.
Ich frage mich das, wenn ich sehe, wie Influencer versprechen, werde um jeden Preis attraktiver, werde reicher, werde freier, stärker. Dann wirst du ein gutes Leben haben. Dann gehörst du zu uns, zu den Gewinnern.
Wenn ich mit Frauen in meinem Umfeld spreche und sie mir erzählen, wie sie online bedroht werden.
Wenn ich die Zahlen sehe, die klar zeigen, dass immer mehr Männer Gleichberechtigung ablehnen und dass die Gewalt gegen Frauen massiv zunimmt.
Wenn Lehrkräfte berichten, wie sie sexistisch beschimpft werden.
Wenn es immer mehr Angriffe gegen queere Menschen gibt.
Wenn junge Rechtsextreme CSDs in ganz Deutschland bedrohen.
Wenn ich sehe, dass bei der Bundestagswahl 2025 mehr als jeder vierte Mann zwischen 18 und 24 Jahren die AfD wählt. Und wenn ich dazu dann sehe, was Maximilian Graf von der AfD auf TikTok sagt.
Echte Männer sind rechts, dann klappt's auch mit der Freundin.
Was wird jungen Männern auf Social Media eigentlich alles reingespült? Und was richtet das an?
Dreht ein Teil der jungen Männer gerade durch oder ist das nur sein Gefühl? Wir wollen das genau wissen. Also ziehen wir los und sprechen mit jungen Männern.
Man scrollt da irgendwie eine halbe Stunde, Stunde, denkt nicht viel nach und auf einmal ist man bei einem ganz anderen Feed gelandet.
Er ist ein straffer Mann und sagt den Leuten, was sie machen sollen und er fährt Bugatti.
Okay, wenn ich so sportlich bin, habe ich schon mal ein Viertel erreicht. Wenn ich jetzt noch wirtschaftlich erfolgreich bin, bin ich bei der Hälfte. Wenn ich jetzt noch viele Frauen habe, dann bin ich schon bei drei Viertel auf dem Weg zum Ziel.
Und immer wieder geht es um eine Sache. Alpha sein.
Als Alpha ganz klar erkannt wird.
Der Mann, der sich mal kurz zeige, was ein Alpha-Mann ist.
Männer werden hierarchisch eingeteilt. Oben ist der Starke, der Dominante. Unten die anderen. Loser, Opfer. Das erinnert mich an Männerbilder, mit denen ich aufgewachsen bin. Aus Actionfilmen, aus Deutschrap und von den Nazi-Skinheads aus den 90ern.
Heute findet man es wieder überall, egal ob nun in Ost- oder Westdeutschland. Wer ein Smartphone in der Hand hat und ein bisschen auf Social Media unterwegs ist, hört die gleichen Botschaften.
Die sagen dir, ja, werd reich, werd super stark. Bilde eine Aura um dich rum auf, die Maskulinität ausstrahlt.
In ganz Deutschland stehen junge Männer vor einer Frage.
Bist du Alpha oder Opfer? In Staffel 1 und 2 von Springerstiefel haben wir gefragt, warum junge Männer in Ostdeutschland seit den 90ern immer wieder bei Rechtsextremen gelandet sind. Bei den Antworten haben wir auch gemerkt, oft steckt darin eine Geschichte von einem Jungen, der nicht der Schwache sein will, der Anschluss sucht. Deshalb fragen wir uns jetzt, was passiert da eigentlich? Was brauchen junge Männer heute? Warum sind es oft Rechtsextreme, die ihnen geben, wonach sie suchen?
Und wie leiden Menschen unter diesem Bild von Männlichkeit?
Wir sprechen mit jungen Männern, die dazugehören wollen. Mit denen, die nie reinpassen und denen, die sich im Frust verlieren. Außerdem mit Anne, die wir ganz am Anfang gehört haben. Sie erlebt, wozu das alles führen kann. In dieser ersten Folge suche ich nach Antworten in meiner alten Heimat, in Mecklenburg-Vorpommern. Ich treffe Konstantin, er ist 20 und in Schwerin aufgewachsen. Seine Geschichte zeigt gut, wie schnell man als Junge lernt. Sei nicht schwach.
Ich bin Don Pablo Mulemba.
Und ich bin Hendrik Bolz.
Ihr hört Springerstiefel, Alpha oder Opfer. Episode 1, ganz normale Jungs.
Hallo,
Tag, freut mich.
Ich auch. Wie geht's?
Ganz okay. Bisschen wenig Schlaf, eine lange Fahrt, aber ansonsten ganz gute Leiche.
Ich bin in Schwerin, der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern, und treffe mich mit Konstantin. Das ist nicht sein echter Name. Schwerin ist klein und er will erzählen können, ohne dass es später auf ihn zurückfällt. Konstantin ist vor 2 Jahren weggezogen. Mittlerweile studiert er in Kiel.
Wie war das denn jetzt für dich, jetzt so nach Schwerin zu kommen?
Es ist immer verbunden auf jeden Fall mit Gefühlen Nostalgie und auch der Freude, dass man so zurückkommt, dass man hier wieder irgendwie alte Freunde sieht oder die Familie.
Wir sitzen jetzt auf dem Hof von seinem alten Gymnasium. Schick hier. Überall frisch gestrichene Fassaden, nirgends Spielereien. Im Hof steht sogar ein Calisthenics-Park. Konstantin war hier zwar auf der Schule, aufgewachsen ist er aber in einem Vorort von Schwerin.
Und Papa meinte, uns hat man das damals auch gesagt, sie haben hier ein Haus gekauft, sie sind doch Ausländer. Da habe ich mir auch gedacht, wow, also ich hätte nicht gedacht, dass man sowas zu euch sagt, wenn ihr euch dann Eigentum holt. Ihr arbeitet hart, kluge, gebildete Menschen und dann kriegt man das zu hören. Nur
Konstantins Eltern kommen aus der Ukraine. Das reicht schon aus. Er wird deswegen in der Grundschule gehänselt.
Und wenn man das jetzt versteht und das einordnen kann, ist es viel leichter zu verstehen, wieso man dann eben anders behandelt worden ist. Dass es ja gar nicht wegen einem persönlich war, sondern andere Faktoren reinspielen. Das hilft natürlich, das besser zu verarbeiten und einzuordnen.
Ist es dir unangenehm, darüber zu sprechen?
Auf jeden Fall. Das ist ja auch irgendwie immer so, dass man Verletzlichkeit zeigt und ist ja auch trotzdem also für mich mit Scham verbunden. Es ist nicht leicht, darüber zu reden. Es ist ja auch verletzend. Mir wurde das auch dann irgendwie von meinem Vater gesagt, hier musst du dich auch wehren. Ja, man sollte nicht alles mit sich machen lassen. Und sonst wird immer weiter gemacht.
Ich erzähle ihm, wie das bei mir in der Kindheit war. Ständig ging es darum, wer ist stärker, wer ist schwächer. Ich habe beide Rollen erlebt und schnell gelernt, wer stärker ist, hat ein leichteres Leben.
Ja, ich habe das in der Grundschule mitbekommen. Wenn man sich da mal gewehrt hat, dann habe ich das auch in Erinnerung, dass man dann auch in Ruhe gelassen worden ist. Es ist schade, dass es nur so kommen konnte.
Die schönen Anti-Gewalt-Reden meiner Lehrerin haben mir jedenfalls nicht geholfen. Von wegen, steck dir die Hände in die Hosentaschen und zähl bis 10. Abseits davon hat mich in meinem Umfeld leider keiner getröstet. Es hieß nur, reiß dich zusammen, hab dich mal nicht so, lass dir nichts gefallen, wehe du petzt. Von anderen Jungen gab es gefühlt nur eine akzeptierte Reaktion. Gewalt.
Und hattest du das Gefühl, als Junge, du darfst weinen und du darfst auch mal vor was Angst haben?
Ja, schwierige Frage. Also zu Hause ja. Ob ich es jetzt irgendwie hier gezeigt hätte, eher nicht. Also auch wie ich an meine Situation zurückdenke, eher nicht.
Warum? Was wäre dann passiert?
Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich irgendwie ein Schutzmechanismus oder so.
Ich habe mir irgendwann abgewöhnt, Angst oder Trauer zu zeigen. Und irgendwann sogar überhaupt zu spüren. Rumheulen, machen Babys. Schiss haben, wie peinlich. Ein Junge macht sowas nicht. Eine Zeit lang hat das geklappt, bis es mich eingeholt hat. Aber das kam später.
Es ist ja auch irgendwie dann so, zumindest für mich, ein Gefühl, ja, man lässt Schwäche zu, obwohl es gar keine Schwäche ist, sondern vielmehr eher eigentlich Stärke, wenn man das auch zeigt.
Konstantin wird älter und merkt, im Vorort gibt es für Jugendliche wenig zu tun. Meistens landet er am Ende mit einem Kumpel am Bahnhof oder auf dem Edeka-Parkplatz. Die Zentren der Jugendkultur auf dem Dorf.
Dort konnte ich mich teilweise auch nicht wirklich anfreunden. Teilweise sehr rechte Ansichten, was ich im Nachhinein noch immer besser verstehe. Also, dass es eben auch rechtsradikales Gedankengut war und auch immer noch ist leider. Auch in jüngster Zeit, dass man mit dem N-Wort, dass man das sagt, ganz normal, also als Beispiel, dass das normalisiert ist, auch von sehr jungen Personen, wo ich mir denke, in meinem Alter, ich weiß gar nicht, ob die sich dem Ausmaß bewusst ist. Man merkt es, wenn die in dem Umfeld sind, wo sowas die ganze Zeit gesagt wird und mehr von solchen Sachen, also rassistische Sachen, dass es einfach salonfähig ist und da ganz normal ist.
Wenn Konstantin das so erzählt, klingt das aufgeräumt. Ich merke aber, dass es ihn nicht kalt lässt. Seit er weg ist, fällt es ihm sogar noch mehr auf, was eigentlich in seiner Heimat abgeht. Das merke ich auch, als wir nach unserem Gespräch in Schwerin nochmal telefonieren. Wir machen das, weil ich im Nachhinein dann doch noch viele Fragen hatte. Etwa, ob das immer noch so ist.
Ich habe vor etwa einem halben Jahr oder einem Jahr war ich in einem kleinen Dörfchen, also in einer Kleinstadt bei uns im Osten. Ich war da auf der Zwischenreise und war da an einem Bahnhof gestrandet. Der Zug fiel aus und ich war dort. Und da war eine Gruppe von Jugendlichen, sag ich 16 bis 20.
Die standen am Bahnhof, haben Musik gehört, haben den Hitlergruß gemacht, haben rechte Parolen gerufen. Einfach am Bahnhof, wo auch andere, viele andere Menschen da waren. Also das begegnet einem auch damals. Bei einigen war es normal, dass man irgendwie mal zum Hallo den Hitlergruß gemacht hat.
Rassistische Parolen sind normal, genau wie sich mit dem Hitlergruß zu begrüßen. Und mittendrin Konstantin, der Junge, der in der Grundschule wegen der Herkunft seiner Eltern fertig gemacht wurde, der als Grundschüler gelernt hat, wehr dich und sie lassen dich in Ruhe. Als Konstantin aufs Gymnasium in Schwerin wechselt, soll alles anders werden. Er passt im Unterricht auf, singt im Schulchor und findet Freunde. Konstantin erzählt mir von einer Situation. Er ist da 16 oder 17, so genau weiß er das nicht mehr. Er ist mit Freunden an einem Treffpunkt in Schwerin, wo viele Jugendliche zusammenkommen. Hier kennt man sich. Eigentlich alles entspannt.
Und dann kam die Person zu mir und hatte mich in den Schwitzkasten gepackt. Und ich wusste gar nicht, wieso. Also das kam direkt übergriffig.
Bisher ist Konstantin immer gut mit dem Typen klargekommen. Und Schwitzkasten klingt ja auch erstmal spielerisch, wie eine Rangelei. Aber als Konstantin sich wehrt, wird es schnell ernst.
Was ist los? Was willst du? Dann wollte die Person wieder auf mich zukommen. Dann habe ich vorsichtig mit der Führungshand, also mit meiner linken Hand, die Person auf Abstand gehalten. Und die ist dann halt deutlich wütender geworden, wenn man die halt auch leicht im Gesicht getroffen hatte, eben weil ich mich verteidigt habe.
Der Angreifer geht weg. Konstantin denkt, puh, ist ja nochmal gut gegangen. Aber dann kommt der Typ wieder, mit einer Gruppe von gut 10 Leuten.
In dem Moment muss ich sagen, schon sehr beängstigend. Ich bin dann auch weg.
Ein Freund von Konstantin geht dazwischen, redet auf die anderen ein, beruhigt sie.
Ja, habe mich aus der Situation befreit. Sie sind mir noch hinterhergelaufen, aber ich bin da glimpflich weggekommen.
Konstantin hat gesagt, Führungshand. Das kenne ich als Begriff aus dem Kampfsport. Er kennt sich offenbar aus. Und ja, auf dem Gymnasium fängt er zusammen mit einem Kumpel an zu boxen.
Warum hast du angefangen mit Boxen?
Ist doch sehr cool. Möchte ich auch verteidigen können und klingt auch einfach verlockend, das mal auszuprobieren.
Er meint, nur weil er schon beim Boxen war, hat er überhaupt daran gedacht, sich zu wehren.
Ich hatte da auch die Sicherheit, mich eben zu verteidigen, hatte dann in der Situation auch weniger Angst, hatte das Selbstbewusstsein, da auch entgegenzutreten. Hat ja auch funktioniert am Anfang. Ich habe es halt nicht verstanden. Ich habe ja auch nicht angefangen. Ich war weder der Aggressor noch sonst was. Ich wollte auch mich da nicht prügeln oder in irgendeinen Konflikt reingezogen werden. Aber manchmal hat man nicht die Wahl.
Das Boxen gibt Konstantin Sicherheit. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass nach so einer Auseinandersetzung wochenlang dieses mulmige Gefühl bleibt. Immer auf der Hut sein, falls der andere Typ doch noch mit einem Haufen Freunde auf einen zustimmt, um sich zu rächen. Sich Szenarien ausmalen, eins schlimmer als das andere. Und dann kommt nichts. Die Anspannung wird mit jedem Tag weniger. Nur das Gefühl, nie der Schwache sein zu dürfen, das bleibt.
Was ich persönlich auch nicht gut finde, dass man die Emotionen dann unterdrückt und so in sich hineinfrisst. Das ist schon wichtig, dass man ein Ventil hat, wo man das rauslassen kann. Ich hatte es in gewisser Weise. Manchmal hat man geweint, aber auch, muss ich sagen, selten. Man hat es probiert, irgendwie anders auch durch den Sport rauszulassen. Man hat sich probiert, Ventile zu schaffen, dass man so diesen Frust, diesen Ärger, diese Verletztheit, diese Trauer, diese Wut und diese ganzen Emotionen irgendwie mal rauslassen kann.
Konstantin hat das Boxen, um einen Ausgleich zu finden. Aber dann...
NDR Info. Das Coronavirus-Update.
Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch.
Und in der jetzigen Situation ist es tatsächlich so, dass es kaum noch Atemschutzmasken gibt.
Uns allen fehlen die Begegnungen, die sonst selbstverständlich sind.
Corona bricht aus. Konstantin ist da 14 Jahre alt. Das reale Leben, die Schule, die Treffen, der Boxclub, alles bricht von heute auf morgen weg. Für eine ganze Generation von jungen Menschen bedeutete es vor allem eins: Stillstand. Genau in der Zeit, in der du eigentlich raus musst, um gemeinsam mit deinen Freunden herauszufinden, wer du überhaupt bist. Stattdessen hocken sie in ihren Jugendzimmern, meistens vorm Bildschirm.
Als die Schulschließungen dann kamen, dann war das auf jeden Fall am Anfang ganz cool. Man war zu Hause, man hatte keine Schule. Wir waren den ganzen Tag vorm PC. Wir haben sehr viel gezockt.
Die Eltern sind draußen arbeiten oder selbst beschäftigt im Homeoffice. Ersetzen können sie die Zeit mit dem Freundeskreis eh nicht. Also sind die Jugendlichen meistens auf sich allein gestellt.
Man hat einfach gesagt, hier, ja, also Schließungen, ist klar, wir haben gerade andere Probleme, macht mal.
Konstantin und seine Leute treffen sich jetzt vor allem auf der Plattform Discord und in Klassenchats.
Aber es gab auch eine Zeit, muss ich leider sagen, wo man auch irgendwie rechtsradikale bzw. antisemitische Sticker oder was weiß ich, wo auch das weitergeschickt worden ist, wie man es so oft kennt aus Klassenchats leider.
Und dann so ein Sticker mit Hakenkreuz oder Hitler oder wie sah das konkret aus?
Viele kennen die Sticker und das waren auf jeden Fall ganz klar antisemitische Sticker, teilweise rassistische, diskriminierende Sticker, wo auch kein Interpretationsspielraum gelassen ist, die eindeutig so sind.
Weil Konstantin hier sehr bewusst nichts beschreiben will, muss ich mir selbst denken, welche Art von Stickern und Memes er meint. Immerhin gab es dazu in den letzten Jahren viel Berichterstattung von unzähligen Klassenchats in ganz Deutschland. Holocaust-Witze, Hitlergruß-Emojis, Hakenkreuze. Genau da, wo Jugendliche unter sich sind. Konstantin verbringt während der Lockdowns viel Zeit mit Zocken. Minecraft, Among Us, Call of Duty. Und dort im Discord läuft es nicht anders.
Und dann, das N-Wort doch ganz normal war und irgendwie antisemitische, rassistische Äußerungen oder auch psychische Gewalt, wo ich mich auch immer da nicht so wohlgefühlt habe. Und komischerweise, ich war einfach wie immer und da wurde ich immer so als der Nette abgestempelt, obwohl ich habe einfach sowas dann eben nicht gesagt. Und deswegen war ich der Nette, aber das macht mich ja nicht nett.
Er macht zwar nicht mit, aber er will nicht ausgeschlossen werden. Also sagt er nichts. Das alles hängt ihm noch ziemlich nach. Gerade die antisemitischen Sachen.
Man hat ja oft gehört, ach, ist ja nur ein Spaß, das ist ja lustig. Und ich habe das dann auch irgendwie leider in der Hinsicht dann irgendwie auch genommen, ach, okay, dann ist das nur ein Spaß und so. Ja, keine Ahnung, ist ja gar nicht so schlimm. Ich muss sagen, ich schäme mich auch persönlich dafür, dass ich das überhaupt... Also, ja, es tut mir auch leid. Und das war dann so ein Prozess, wo man irgendwann gemerkt hat, ach, nee, das geht nicht. Und das ist nicht normal. Also vieles... Wurde mir erst im Nachhinein bewusst, wie schlimm das eigentlich war.
Als die Lockdowns endlich enden, geht Konstantin nicht mehr so oft boxen. Sein neues Ding ist Kraftsport im Gym. Ein Freund gibt ihm ein Buch von David Goggins. Das ist ein ehemaliger Navy SEAL, also eine Art Elitesoldat. Jetzt ist er Extremsportler und teilt richtig viele Motivationsvideos auf Social Media. Zum Beispiel, wie er joggt und dabei eine Rede über kompromisslose Selbstdisziplin in die Kamera ruft.
We're all being tested. And that road is success. It's a bumpy ass fucking road.
Konstantin meint, nachdem er während Corona so viel drin gehockt und gezockt hat, motiviert ihn das Buch, wieder mehr Sport zu machen.
Ich war damals sehr unzufrieden, habe irgendwie gesagt, ja, ich bin zu dick. Habe mir dann auch irgendwie Äußerungen haben mich auch sehr im Kern getroffen, wo irgendwie jemand gesagt hat, ja, irgendwie Hamsterbäckchen oder so. Das macht schon was mit einem. Ich persönlich wollte nie wieder dann irgendwie als dick oder fett bezeichnet werden, was mich schon immer sehr getroffen hatte. Und dann habe ich mit dem Sport angefangen und die Aussage kam gar nicht mehr dann.
Konstantin schaut sich Online-Fitness-Videos an, um sich inspirieren zu lassen. Und der Algorithmus spült ihm schnell mehr davon rein.
Wie als ich dann mal abends auf Insta irgendwie Reels gescrollt hatte, in die Richtung, ich sag mal so der Lonely Alpha Wolf und so in Richtung Winter Arc. Dass man dann im Winter irgendwie viel Sport macht, irgendwie alleine ist und da irgendwie Stärke aufbaut und dass das immer mehr so irgendwie gepusht wird so.
Winter Arc is upon us. At first, I thought the Winter Arc is upon
us. Winter Arc is starting. Here are the five rules you must follow to improve yourself.
Ich kenne diese Art von Videos. Oft läuft ein Funkbeat, sowas hier. Und dann sind da Typen, die mit Kapuze auf im Fitnessstudio schwere Gewichte stemmen oder die früh um 5 Uhr draußen im Dunkeln joggen, Liegestütze machen, Schattenboxen. Beim Winter Arc geht es um Selbstdisziplin, darum, sich ab Oktober voll und ganz auf Selbstoptimierung zu fokussieren, zum Beispiel so richtig viele Muskeln aufzubauen. Alles andere, sowas wie Freunde treffen und auf Partys gehen, ist da nur Ablenkung. Geh lieber in den Ghost-Mode, voll fokussiert im Fitnessstudio und arbeite an deinem Erfolg.
Es ist so ein schmaler Grat gewesen zwischen, ja, man möchte jetzt diszipliniert ins Gym gehen und man nimmt das Positive mit und zu, man geht so in dieses Lone-Alpha-Wolf-Ding, sag ich mal, rein und kapselt sich ab, wird immer einsamer und, keine Ahnung, ist dann nur noch mit sich oder so.
Konstantin will seinen Körper verbessern und der Sport hilft ihm auch als mentaler Ausgleich vom Alltag. Aber dieses Gerede vom Lone-Wolf, das holt ihn gar nicht ab. Dafür ist er wahrscheinlich auch einfach zu gern unter Leuten. Aber genau da merkt er, dass sich manche Dinge anscheinend nie ändern. Bei einer Party von einem Bekannten läuft Musik. Rechtsrock.
Ich habe es nicht verstanden, ich habe es auch nicht gefeiert. Aber man war der Einzige und das wusste man. Da habe ich mich persönlich damals einfach nicht getraut und keine Ahnung, hatte auch nicht den Mut dazu damals. Und das war dann eher so, dass man dann irgendwie ja nichts gesagt hat und einfach dann nicht mehr wirklich viel mit denen gemacht hat.
Würdest du es heute anders machen oder kannst du auch mit einem warmen Blick darauf schauen?
Ja, ich weiß nicht. Ich will da mit mir nicht streng sein. Also natürlich gucke ich da zurück und empfinde irgendwie Trauer und keine Ahnung. Ich wollte Freunde haben, ich wollte Anschluss haben, ich wollte akzeptiert werden, ich wollte gemocht werden. Und ich wurde von denen nie schlecht behandelt. Also ich habe da persönlich mit denen nie was Negatives direkt erlebt. Aber das heißt ja nicht, dass es in Ordnung ist oder dass es das irgendwie rechtfertigt. Es ist, wie es ist. Ich persönlich kann es nachvollziehen, wie ich damals gehandelt habe.
Auf mich wirkt Konstantin wie ein einfühlsamer, eher ruhiger Typ. Der ist total bereit dafür, friedlich und respektvoll durchs Leben zu gehen. Schon von klein auf bekommt er rechtsextreme Parolen mit. Auf der Straße, dann im Klassenchat, beim Zocken und schließlich auch im Bekanntenkreis. Wie jeder andere junge Mensch braucht er Freunde, will dazugehören. Etwas gegen die Sprüche sagen möchte er da nicht.
Mittlerweile denke ich auch anders drüber. Aber damals zumindest habe ich gedacht, ja, bringt eh nichts. Ist einfach so, nehme ich an, ich muss es ja nicht weitertragen, ich muss es ja nicht verbreiten. Habe das dann aber einfach akzeptiert. Und das finde ich schade. Ja, das Ganze in meinen Augen sehr traurig. Ja.
2024 zieht Konstantin zum Studieren weg nach Kiel. Zum ersten Mal richtig raus aus Mecklenburg-Vorpommern. An der Uni ist vieles anders. Hier sind Leute aus ganz Deutschland. Einige haben Migrationsgeschichte. Konstantin fühlt sich wohl, lernt neue Perspektiven kennen und vor allem eine ganz neue Art von Freundschaft. Hast du das Gefühl, der Umgang von Männern untereinander ist jetzt in deinem neuen Umfeld ein anderer als früher?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist schon deutlich anders, was ich hier so mitbekommen habe. Dass man auch sich verschieden verhalten kann und, sag ich mal, in Anführungszeichen femininere Verhaltensweisen noch haben kann, ohne dass man jetzt weniger als Mann gesehen wird.
Die Anspannung, das Gefühl, sich verteidigen zu müssen. Das alles spürt Konstantin an der Uni in Kiel nicht mehr. Er muss nicht den Macker geben, er kann offen Gefühle zeigen, ohne Angst, direkt komisch angeschaut zu werden. Er gehört dazu, weil er ist, wie er eben ist. Er sagt es zwar mit Anführungsstrichen, aber ich verstehe sofort, was er mit femininem Verhalten meint. Alles, was hart und stark ist, gilt als männlich. Alles, was davon abweicht, ist unmännlich, schwach. Es ist das gleiche Bild von Männlichkeit, mit dem ich auch aufgewachsen bin. Da hat sich anscheinend wenig geändert.
Gleich geht es weiter nach einer kurzen Pause. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Macht, Manipulation und der brutale Besitzanspruch eines Mannes auf seine eigene Frau über ihren Tod hinaus. Darum geht es im RBB True Crime Podcast Im Visier. Um ein Verbrechen, dessen Aufklärung Jahre in Anspruch nimmt. Eine Joggerin findet am Rand von Bernau die Leiche einer jungen Frau, erdrosselt mit einem Kabelbinder. Verdächtigt wird der Ex-Partner des Opfers. Nach außen hin gibt er sich als trauernder Witwer. Doch in Wirklichkeit versucht er seine frühere Frau sogar nach ihrem Tod zu kontrollieren. Er fälscht ihre Facebook-Einträge und manipuliert bewusst ihr Bild in der Öffentlichkeit. Es ist eine Geschichte von extremer Eifersucht eines Mannes. Doch kann ihm der Mord wirklich nachgewiesen werden? Diesen und weitere wahre Fälle von Im Visier hört ihr in der ARD Sounds App und als Video bei YouTube und Spotify. Die Folge verlinken wir euch in den Shownotes.
Pfaffenteich. Die Sonne scheint, das Wasser plätschert, Menschen spazieren, rundherum die Altstadt. Schweriner Postkartenidylle. Hier treffen wir Leo. Leo und Konstantin sind schon lange befreundet. Früher haben sie zusammen im Fitnessstudio trainiert.
Ja, da hinten ist doch eine geile Bank, wenn ich bei
ist. Ja, ich hoffe es, weil bei gutem Wetter ist es natürlich manchmal schwieriger, wenn man doch.
Auf den ersten Blick wirken die beiden sehr unterschiedlich. Konstantin, der entspannte Student, eher nachdenklich und unauffällig. Leo dagegen total auf Zack. Sonnenbrille, blitzsaubere Klamotten, aufrechter Gang.
Wir haben uns jetzt nicht durch Instagram kennengelernt, sondern haben uns irgendwann mal ausgetauscht und über gewisse Themen, über Ziele, Persönlichkeitsentwicklung. Und so kam eigentlich auch in die freundschaftliche Bindung. Ne?
Wir sitzen hier auf einer Bank, weil Konstantin und Leo an diesem Ort immer viel miteinander gesprochen haben. Vor allem über die Zukunft.
Was passiert eigentlich jetzt nach der Schule? Was hast du? Was hab ich? Wo sind so unsere Steine, die wir schleppen müssen? Und wo geht der Weg überhaupt hin? Ja, wir haben uns immer gegenseitig intensive Fragen gestellt und so ist halt so ein intensives Gespräch immer zusammengekommen. Ne?
Nach der Schule geht es für Konstantin nach Kiel und für Leo ein Jahr zur Bundeswehr.
Ich habe versucht, einfach da zu sein. Ich weiß noch, wie Leo dann in Kasernen war und irgendwie auch wirklich von einem harten Programm berichtet hatte. Da musste oder ist Leo dann alleine für sich durch. Aber ich habe natürlich trotzdem probiert, als Freund da zu sein. Und
Leo erzählt, warum er sich dazu entschlossen hat, zum Bund zu gehen.
Das war jetzt nicht hauptsächlich das Geld, wie gesagt. Also es war die Selbstständigkeit, dass man wirklich sich mit Leuten connecten kann, sage ich jetzt mal. Also wirklich aus aller Welt. Und einfach ein bisschen auch die Orientierungslosigkeit. Also ich wusste jetzt auch nicht, welche Ausbildung ich machen soll. Ein Bund hat mich einfach interessiert, wegen auch der Disziplin und wegen dem Durchhaltevermögen, dass man auch ein bisschen gestriezt wird.
Leo ist damals gerade erst aus der Schule raus. Und wenn ich sage damals, dann meine ich 2024. Mit 17 verpflichtet er sich für ein Jahr.
War das für dich ein Thema, so ey, keine Ahnung, vielleicht muss ich auch nochmal irgendwann so richtig in eine Schlacht ziehen?
Das war jetzt nicht so ein Gedankenbild von mir, sondern ich habe mich eher darauf konzentriert, wirklich die Zeit zu genießen. Klar wird halt auch immer in der Grundausbildung erwähnt, ihr habt eine Waffe und die müsst ihr auch irgendwann benutzen und so weiter. Aber ich habe mich wirklich auf meine Ziele konzentriert und klar, Deutschland dienen und in den Krieg ziehen gehört irgendwo mit dazu.
Heute ist Leo 19 und in eigenen Worten IT-Unternehmer. Während er spricht, wird Konstantin ruhiger. Auf dem Weg hierher hat der mir schon gesagt, dass er bei diesem Gespräch gerne Leo mehr Raum geben will. Während Leo so über seine Zeit bei der Bundeswehr spricht, wird mir schnell klar, was ihm wichtig ist. Struktur, Disziplin, Durchhaltevermögen.
Vor allen Dingen jetzt auch Mobbing ist ja auch immer so ein Thema. Also früher war ich natürlich ein bisschen dicker, so skinny fat nennt man das, auch mit den Locken auf dem Kopf. Und da wurde man so ein bisschen geschenkert, sage ich jetzt mal so. Und wenn man halt nicht jetzt so ein Selbstbewusstsein
hat. Mehr Gewicht haben und dann auch noch Locken. Also Haare, die irgendwie anders sind. Damit wird Leo zum Ziel. Das klingt ähnlich wie die Geschichte von Konstantin und sein Hamsterbäckchen. Und auch Leo nimmt das Mobbing als Motivation, Sport zu machen. Richtig viel Sport.
Früher war ich eigentlich eher immer so der introvertierte Typ, ja, weil ich nicht genau wusste, wer ich bin, was ich mache und was das meine Aufgabe ist und die Orientierungslosigkeit. Und ich war jetzt auch nicht der Beste der Schule, vielleicht war ich ein bisschen besser im Sport. Und da hat mir, glaube ich, immer so ein bisschen der Support von mir selber gefehlt. Ich habe immer versucht, nach außen so die Bestätigung zu suchen. Und wann habe ich einfach entdeckt?
Durch den Sport bekommt er Anerkennung. Ähnlich wie Konstantin scrollt er sich durch Fitnessvideos. Und auch Leo wird weiter reingezogen und landet schnell bei ganz anderem Content. Er stößt auf einen Influencer.
Ja, essensstraffer Mann, Maskulinität, ja, kann man so interpretieren und sagt den Leuten, was sie machen sollen.
Mit er meint Leo Andrew Tate. Wer sich heute damit beschäftigt, was junge Männer umtreibt, stößt eigentlich sofort auf Andrew Tate.
Life as a man is shit. It's always been shit. It's never been good. Happiness is for children and women.
Andrew Tate ist Influencer und ehemaliger Kickboxer. Er kommt aus den USA und Großbritannien. Er predigt jungen Männern eine ganz bestimmte Version von Männlichkeit. Es geht um Dominanz, um Kontrolle. Seine These ist, dass echte Männer heute schwach gemacht werden. Von der Gesellschaft, vom System und von Frauen. Und das wirkt. 2022 wurden Videos mit seinem Namen auf TikTok über 12 Milliarden Mal angeschaut. Eine absurd hohe Zahl. In Umfragen sieht in Großbritannien fast jeder fünfte 16- bis 29-jährige Andrew Tate positiv. Und auch für junge Männer in Deutschland ist er ein großes Thema.
Und er fährt Bugatti. Das ist ein Statussymbol. Und wenn er sagt, du sollst das machen, dann muss er irgendwie recht haben. Ja? Und ist das jetzt gut oder schlecht, sei mal dahingestellt. Aber auch wenn er gute Werte vermittelt, ist immer so ein verbreites Spektrum vom Marketing. Er will irgendwas vermarkten, er will irgendwas verkaufen und den jungen Leuten etwas beibringen.
Gute Werte, das hätte ich fast überhört. So beiläufig kam das. Ich frage nochmal nach, was genau Leo damit meint.
Ich finde ein paar Aspekte, die er sagt, natürlich von Disziplin, Grundeigenschaft, okay, Fokus auf sich selber.
Ich wundere mich so, weil Andrew Tate steht stark in der Kritik, Frauenfeindlichkeit zu verbreiten. Unter anderem, weil er Frauen als Besitz von Männern bezeichnet und sagt, Vergewaltigungsopfer hätten eine gewisse Mitschuld. In Rumänien läuft ein Strafverfahren gegen Andrew Tate und seinen Bruder Tristan. Großbritannien fordert ihre Auslieferung. Mitte Juli 2026 wurden die beiden schließlich in den USA festgenommen. Die Vorwürfe: Menschenhandel, Vergewaltigung, kinderpornografische Inhalte.
Also es gibt ja jetzt schon Leute, die sagen, das, was er über Frauen sagt und so, das ist einfach Horror.
Ja.
Aber das siehst du auch so.
Es ist seine Sache. Ja, er wird Hater, er wird Lover haben. Ich weiß, er wurde irgendwie mal verhaftet, auch wegen Menschenhandel und so weiter. Das unterstützt keiner, der ein gesundes Menschenverstand hat, also ganz ehrlich. Was auch über Themen Frauen gesagt hat, ich sage mal so, pick dir ein paar Aspekte raus, die gut sind, aber schau sie nicht zum Idealbild an.
Ich verstehe Leo so, dass er sich nur das rauspickt, was ihm weiterhilft. Ich frage mich aber, ob das wirklich so funktioniert. Ob nicht doch hier und da auch etwas anderes haften bleibt, etwa von den frauenfeindlichen Aussagen, und man das gar nicht direkt merkt. Mir fällt auf, dass Leo Wörter benutzt, die ich aus der Welt von Andrew Tate und ähnlichen Influencern kenne. Hustlen, wenn man richtig viel arbeitet. Bodycount als Bezeichnung dafür, wie viele Sexualpartner Frauen schon hatten. Oder der 1%-Mann.
Was meinst du mit 1%-Mann?
du bist der reiche Typ, hast einen extrem strammen Körper, dein Bankkonto ist gefüllt, du hast Aura wie sonst was, ja, jeder sieht dich an.
Reichtum, einen durchtrainierten Körper, dominante Ausstrahlung, Aura, wie Leo sagt. Wer diese Kriterien erfüllt, gehört zur Elite, dem 1% der Männer. So jedenfalls die Erzählung einer Online-Welt, die sich Manosphere nennt. Das ist ein loses Netzwerk von Influencern auf Social Media, das mit ihrem Männlichkeitsbild gezielt junge Männer anspricht. Andrew Tate ist der bekannteste davon. Und noch etwas ist sehr wichtig für dieses Männlichkeitsbild. Frauen zu dominieren. Ich frage Leo, was für ihn ein Mann ausmacht und was eine Frau. Erst sagt er klar, der Mann ist der Versorger, der immer ein offenes Ohr hat. Er stimmt dann aber zu, dass auch Frauen Versorgerin sein können.
Früher hat man das nicht hinterfragt, was Männlichkeit ist, war einfach so. Und heute macht man es.
Findest du es anstrengend?
Ich finde es anstrengend, ja.
Im Gespräch mit Leo fällt mir auf, dass er oft vage bleibt. Er sagt etwas, was ich erstmal als seine Meinung zu einem Thema verstehe, nur um dann im nächsten Satz direkt zu sagen, dass aber alles nicht so schwarz-weiß ist. Offensichtlicher wird das vage bleiben, als ich mit Leo über Politisches spreche.
Aber was siehst du hier gerade für Grundprobleme auch in MV zum Beispiel?
Ich sag mal so, ein allgemeines Problem ist natürlich die Migrationspolitik, die ich jetzt hier so finde. Wenn es jetzt hier eine Person gibt, die zum Beispiel Streitigkeiten macht oder Menschen vergewaltigt oder absticht oder so weiter und vielleicht nicht aus diesem Land kommt, ist man irgendwo der Meinung, dass dieser Mensch irgendwo ins Gefängnis kommt oder wenn er eine Straftat an einer Frau begeht, das heißt, sie vergewaltigt, zum Beispiel ins Gefängnis kommt und nicht in die Psychiatrie, wo er 4 Monate ist und dann wieder auf freien Fuß gesetzt ist. Und das ist in meinen Augen dann wirklich logischer Menschenverstand. Ne, egal in welche Richtung das ist, egal in welcher Nationalität gerade dieser Mensch ist. Aber dann wird es natürlich auch wieder verallgemeinert.
Leo versucht zwar zu differenzieren, aber Gewalt gegen Frauen und welches Strafmaß angemessen ist, das ist ja eigentlich eine Debatte, die erstmal nichts mit Migration zu tun hat. Gewalt an Frauen wird in erster Linie von Männern ausgeübt. Das Herkunftsland spielt dabei nachweislich keine besondere Rolle. Trotzdem wird mir diese Verknüpfung in meinen Gesprächen noch häufiger begegnen. Während Leo und ich über Politik sprechen, wird Konstantin noch ruhiger. Ich frage mich, was wohl in ihm vorgeht, wenn er sowas hört. Gerade nachdem er mir auch von seiner alten Rolle im Freundeskreis erzählt hat. Hält er sich zurück, um die Stimmung nicht kaputt zu machen?
Fällt euch das schwer, über solche Themen zu reden?
Wenn man ein gutes Verhältnis hat, kann man da auch mal offen und ehrlich drüber hinher. Pass mal auf, was ist eigentlich deine Meinung dazu? Entweder du willst dich äußern oder nicht so, dann muss man das natürlich respektieren.
Ich glaube, es ist relevant, dass man auch über aktuelle Themen redet und auch über gesellschaftliche Probleme redet. Dass man sie nicht ignoriert, eben weil man Lösungen finden muss.
Wie hat sich eure Beziehung eigentlich so entwickelt jetzt, nachdem du weggezogen bist?
Ich finde positiv. Man macht natürlich leider weniger. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man die Freundschaft pflegt und das sehe ich von beiden Seiten, was ich sehr schätze. Und dann verändert sich die Freundschaft mit der Situation mit. Und ich finde, wenn man zusammen, so klingt ein bisschen poetisch, aber wenn man da zusammen diesen Weg geht und zusammen dran wächst, und dann entwickelt sich das auch in eine positive Richtung.
Warst du mal in Kiel?
Nee, noch nie.
Aber habt ihr es vor, dass Leo dich besucht?
Ja, klar, wenn sich die Zeit ergibt, 100%ig, ne?
Ja, Leo, stehen die Türen immer offen.
Ich verabschiede mich von den beiden. Sie wollen jetzt was essen gehen und quatschen. Ohne mich und ohne mein Mikro. Auf dem Rückweg muss ich lange über die Gespräche nachdenken. Leo und Konstantin sind genau die Jungs, die man überall findet. In Schwerin, in Stendal, in Stuttgart. Jungs aus der sogenannten Mitte, die schnell merken, in dieser Welt willst du kein Opfer sein. Sie kommen beide mit Inhalten in Berührung, die extrem sind. Konstantin hat Schwerin verlassen und neue Leute kennengelernt und neue Eindrücke gesammelt. Heute schaut er viel kritischer auf die Inhalte, die er in seiner Jugend mitbekommen hat und setzt sich aktiv gegen Antisemitismus ein. Leo ist geblieben. Er beschreibt sich selbst als jemanden, der Andrew Tates Aussagen ganz gut filtern kann. Ich bin mir nach unserem Gespräch aber nicht sicher, ob ihm das wirklich so gut gelingt. Ich frage mich, wohin führt das, wenn man als junger Mann Videos von Manosphere-Influencern guckt und man daran glaubt, was dort erzählt wird. An eine Welt, in der nur dominante Männer das Sagen haben können. Wann hast du das erste Mal ein Video von einem Manosphere-Influencer gesehen oder irgendwie ja Content, den man heute so dazu zählen würde?
Das war eben mit 13. Das waren immer relativ kurze Videos eben. Meistens so Shorts, TikTok, Instagram, YouTube Shorts, was es halt da so gibt.
Was passiert, wenn du mit niemandem über deine Probleme sprechen kannst, alles in dich reinfrisst und dann, ähnlich wie Leo, auf Influencer wie Andrew Tate stößt?
die anderen Männer, die verhalten sich alle so weiblich oder die machen nichts für sich selber. Frauen, die sich total kaum anziehen, kaum Stoff anhaben, mit ihrer Sexualität umgehen, als wäre es eine Waffe, die andere ausnutzen. Ausländer, die dann, die in den Ländern, in die sie hineinziehen, nur Verbrechen begehen.
Was das mit dir und deinem Umfeld macht, dazu in den nächsten Episoden mehr.
Ich muss mir was eingestehen. Ich bin mit Bildern von Männlichkeit aufgewachsen, die in manchen Aspekten ziemlich gut zu dem passen, was Leute wie Andrew Tate von sich geben. Also muss ich mich fragen, wie viel davon ist immer noch in mir drin? Und was, wenn du diesen Vorstellungen so gar nicht entsprichst?
Und es ist jetzt wirklich im Vierteljahr meines Lebens, so circa 20 Jahre, dass ich mit einer Fassade gelebt habe und halt wirklich sehr lange brauchte, um mich selbst irgendwie zu finden.
Das ist Clemens. Ich besuche ihn in einem kleinen Dorf in Sachsen-Anhalt. Er ist queer, tritt als Drag Queen auf und bricht damit radikal mit dem harten Männlichkeitsbild. Und ich gebe zu, jemand wie Clemens hätte es damals mit meiner Clique nicht leicht gehabt. Vielleicht hätte er sich von meinen Freunden und mir auch mal einen dummen Spruch anhören müssen. Und diese Erkenntnis macht was mit mir. Deswegen sehe ich in dieser Staffel auch einen guten alten Freund wieder. Aus meiner Zeit im Sportinternat.
Wir hören uns.
Ich bin dann irgendwie dahinter gekommen, dass er immer nur das gesagt hat, damit ich dann beruhigt bin und damit der Streit irgendwann vorbei ist. Aber nicht, weil er das wirklich von Überzeugung her glaubt. Ich habe dann auch mich selbst angelogen, dass ich dachte, boah, ich kann ihn retten oder so. Ja, sonst hätte ich mich ja trennen müssen, weil das ja gegen mein, also wenn ich ihn jetzt so kennengelernt hätte, wäre ich niemals mit ihm zusammengekommen.
Das war Springerstiefel, Alpha oder Opfer. Episode 1, ganz normale Jungs. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wenn euch der Podcast gefällt, erzählt gerne euren Friends davon und abonniert den Podcast. So verpasst ihr auch keine weiteren Folgen. Die nächste Episode erscheint kommenden Dienstag. Wer darauf nicht warten und lieber gleich schon alle 5 Episoden am Stück hören will, kann das aber auch schon tun. Und zwar in der ARD Sounds App. Dort ist der ganze Podcast jetzt schon verfügbar.
Springerstiefel, Alpha oder Opfer ist eine Produktion von ACB Stories, MDR, dem NDR und Fritz vom RBB. Hosts Don Pablo Mulemba und ich, Hendrik Bolz. Producerin Dana Sarin. Redaktion und Story Development Judith Geffert, Kiana Lentsch, Julius Wussmann und Dana Sarin. Musik Dennis Hürter und Hakan Halatsch. Schnitt Hakan Halatsch. Redaktions- und Produktionssupport Maria Miller, Isabel Wob. Sensitivity Reading, Naomi Bechert. Artwork, Chioma Lisa Michelle Otakagu und Moise Yomba. Executive Producer, Dennis Hürter und Julius Wussmann. Redaktion MDR, Olivia Gattermann und Jan-Philipp Wilhelm. Distribution MDR, Richard Gleitzmann und Hanna Lohoff. Produktionsleitung MDR, Ralf Lübben. Distribution RBB, Daniel Hirsch. Distribution NDR, Julia Kaiser und Judith Greitsch. Executive Producer NDR, Nicola Maßmann. Sensitivity Reading NDR, Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern, Jette Studier. Tonmaterial von BBC News, Tim Pool, Jack Neal, Bündnis für Zivilcourage und Demokratie Nünchritz, Flirtforschung, Burak Olgun, David Goggins, Austin Dunham, She Reads, Pierre Dalati und von der The George Janko Show.